Weihnachten ist ja immer so, also die Zeit der Kerzen, die Zeit der Lebkuchen, die Zeit der Gemütlichkeit, ja, manchmal, und die Zeit des Vorlesens. Zumindest dann, wenn man gerade zufällig Kinder in einschlägigem Alter hat. Und wisst ihr was? Wir fangen heute mal mit einer Vorlesestunde an. Ich weiß ja nicht, wie viel euch schon vorgelesen wurde dieses Jahr. Aber wir fangen mal mit einem längeren Abschnitt an. Aus Lukas 1. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef, vom Hause Davids. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über diese Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, wo ich doch von gar keinem Mann weiß? Der Engel antwortete zu ihr und sprach: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat. Denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Gotteskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt, mit seinem Arm zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron, er erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb etwa 3 Monate, dann kehrte sie wieder heim. Wann immer es Weihnachten wird, wird garantiert irgendjemand diese Kapitel vorlesen. Und wann immer es Weihnachten wird, wird er garantiert sagen: Wir haben es hier mit dem ersten Weihnachten zu tun. Aber wisst ihr, was erstaunlich ist? Ich finde, wir haben hier schon vor Weihnachten eigentlich die Geschichte der ersten Christin. Darüber kann man jetzt theologisch streiten, ob das jetzt wirklich schon eine Christin ist, die hier angesprochen wird. Aber was interessant ist, und das möchte ich mit euch heute ein bisschen anschauen, wir entdecken, glaube ich, bei Maria und der Art, wie ihr hier Gott begegnet, ganz viel von dem, was passiert, wenn wir Gott begegnen. Es hat ganz viel Ähnlichkeit zu einer Bekehrung. Warum? Sie ist die Erste, die die spezifische Weihnachtsbotschaft über Jesus hört. Sie ist die Erste, die darauf reagiert. Und ihre Reaktion ist sehr nah an dem, was wir Bekehrung nennen. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dann können wir darüber nachdenken, wer Maria war. Ja, das ist interessant und manche Kirchen finden das auch super spannend. Wir haben aber keinen Heiligenkult. Aber an verschiedenen Stellen hilft es uns immer wieder und deshalb schauen wir uns ja auch biblische Geschichten und biblische Vorbilder an, unser eigenes Leben einzutragen. Und zu schauen, wie ist Gott mit Menschen unterwegs und wie ist er mit uns heute unterwegs. Und in diesem Sinne möchte ich auch Maria lesen und verstehen und heute auch umpredigen. Nicht, dass wir mal drüber nachdenken, wer Maria war, sondern dass ich mich fragen darf, was hat das mit mir und meiner Geschichte mit Gott zu tun? Abseits von merkwürdigen Trampelpfaden von Sündlosigkeit oder sowas. Also darüber brauchen wir, glaube ich, nicht nachdenken. Geht es mir eher um die Frage, was löst Jesus aus, wenn er kommt? Wir haben damals ja ziemlich viele Messias-Erwartungen. So, das ist das Umfeld, in dem Jesus unterwegs ist. Eine schwierige Zeit. Eine Zeit, die als dunkle Zeit beschrieben wird. Eine Zeit, in der das Volk Israel unter Fremdherrschaft steht und eine Zeit, wo aber auch an allen Stellen die Messias-Erwartung, die Erwartung, dass ein Retter kommt, aufblüht. Genährt natürlich von den Propheten. Also das Volk erwartet ja den kommenden Retter, den kommenden Befreier. Und wenn wir hinschauen, dann sehen wir, dass da ganz verschiedene Vorstellungen sind. Aber ich glaube, Maria ist die Erste, die explizit hört, Gott wird seinen Sohn zu dir senden. Gott wird seinen Sohn zu dir senden. Das ist absolut revolutionär. Natürlich hören wir bei den Propheten immer wieder, Gott wird einen Befreier senden, aber Gott wird seinen Sohn zu dir senden. Das ist neu. Er wird Mensch und er wird das Königreich Gottes aufrichten. Also er wird das Königreich Gottes aufrichten, ist nicht neu, aber er wird Mensch. Wirklich Mensch, so richtig Mensch. So Mensch, dass er in deinem Bauch aufwächst, Mensch. Das können wir jetzt nicht behaupten. Aber so, dass er dir nahe kommt, dass er in dir leben möchte, Mensch, ja. Und dann hört sie noch und es beginnt in dir. Wisst ihr was? Das ist die gute Botschaft in ihrer Basisform der Weihnachtsbotschaft. Da ist noch nicht alles drin. Da können wir jetzt anfangen, drüber zu diskutieren, ob Kreuz und sowas auch noch da rein müsste. Aber hier ist der Anfang gemacht. Das ist die gute Nachricht. Ganz kurz zusammengefasst für einen Mensch, für Maria. Und dann geht es ganz viel um die Frage, wie gehen Menschen, wenn sie diese Botschaft hören, damit um? Und Maria, die hört diese Botschaft und dann antwortet sie. Und wenn wir jetzt mal davon absehen, dass Maria natürlich die Maria ist, also das war sie ja bis dahin nicht, bis dahin war sie ja nur Maria. Aber seitdem ist sie ja quasi die Maria. Aber wenn wir mal davon absehen, dass sie die Maria ist und dass der Engel, der es ihr sagt, immer noch ein Engel ist, der persönlich zu ihr kommt, dann ist es genau die Botschaft, der von uns eine Antwort fordert. Nichts anderes. Es ist exakt die Botschaft, die wir hören dürfen, die du heute Morgen hören darfst und die ich hören darf und die genauso von uns eine Antwort fordert, weil die Botschaft keine andere ist. So, also auf mehrere verschiedene Arten reagiert Maria auf diese Botschaft. Und ich glaube, diese Arten, wie sie reagiert, können uns herausfordern, wie wir auf Gott reagieren. So, das allererste, was sie tut, finde ich immer einen guten Anfang, machen wir im Gottesdienst auch so. Sie reagiert mit Anbetung. Ist cool, oder? Gott begegnet uns und wir reagieren mit Anbetung. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Nochmal. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Jetzt wäre ich kein Theologe, wenn mir das nicht gefallen würde. Weil das hier ist ein Parallelismus Membrorum. Zweimal dasselbe, unterschiedlich gesagt und doch nicht ganz das gleiche. Begegnet uns immer wieder in der Bibel. Ist ein typisches Stilmittel aus dem Hebräischen hier ins Griechische übernommen. Was ist daran schön? Daran ist total, also erstens, dass es Lyrik ist. Ja, das ist die Form, wie man dichtet in diesen Sprachen. Das Zweite, was daran schön ist, dass Maria zweimal dasselbe und zweimal unterschiedlich sagt. Das ist die stärkste Form, etwas von allen Seiten zu beleuchten im Hebräischen. Also dass man sagt, ich sage das jetzt mit all den Worten, die ich dafür finde. Und ich sage es nochmal, dann sage ich es nochmal, dann sage ich es nochmal. Und immer mit einem kleinen Aspekt gegeneinander verrutscht. Immer ein bisschen was anderes. Also Seele und Geist spricht hier Maria an. Seele und Geist. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Seele und Geist. Zwei unterschiedliche Dinge und wir könnten jetzt über die Konzepte nachdenken. Aber was so interessant ist daran, ist, dass sie beide zutiefst die Mitte des Wesens einer Person ausmachen. Also es geht nicht um irgendwas, was irgendwo am Rand ist, sondern es geht um eine Botschaft, die ganz offensichtlich in der Mitte ihres Wesens angekommen ist. Da, wo ganz tief Lob rauskommt. Und Seele, das Wort im Hebräischen, ist auch das gleiche Wort wie Kehle. Also nicht so nur dieses Ding, was dann irgendwie, wenn wir tot sind, wegflattert, sondern dieses Ding, durch das wir atmen und durch das wir anbeten und dass es uns zuschnüren kann, wenn uns eine Situation zu eng wird. Und das ist ganz weit bei ihr. Also das ist eine sehr ganzheitliche Erfahrung, die sie hier macht. Wenn sie von Geist und von Seele spricht, Seele eher dieses Ding, dann ist es ein ganzheitliches Berührtwerden von Gott. Körperlich, ich preise ihn durch meine Seele und geistlich und mit meinem Verstand. Also was sie hier nicht sagt, ist, sie sagt nicht, wow, interessant. Ganz ehrlich, das mache ich manchmal. Ich bin Theologe. Ich höre irgendwelche Dinge über Gott und dann denke ich mir, wow, interessant, erzähl mir mehr davon. Dann müsste ich mal ein gutes Buch dazu lesen. Das kitzelt meinen Intellekt. Das ist voll interessant, erzähl mir mehr davon. Das macht Maria nicht. Sondern sie sagt, das berührt etwas in mir. Diese Botschaft berührt etwas tief in mir. Das betrifft alles an mir. Das betrifft meinen Geist, das betrifft meine Seele. Das betrifft mich als Mensch zutiefst. Und kein Wunder, okay, die Gute wird schwanger, ne? Das betrifft einen, glaube ich, schon ziemlich stark. Aber Maria, die ist hier berührt und sie antwortet aus der vollen Kehle und aus der Tiefe ihres Wesens. So, und dann geht sie so eine Art Bekehrungsweg. So würde ich es jetzt mal ganz mutig nennen. Und mir ist schon klar, dass, ich weiß, ja, so Kreuz war noch nicht ganz klassisch, wie wir uns Bekehrung vorstellen, können wir also an der Stelle jetzt nicht eintragen. Aber es ist interessant, welche Stufen sie geht, dass diese Botschaft in ihrem Leben Raum findet. So, und gleichzeitig möchte ich euch sagen, bitte nicht pauschalisieren. Also nicht davon ausgehen, es gibt die eine richtige Lösung, wie Menschen zu Jesus kommen. Ich glaube, wir sehen allein an Maria, wo ja Kreuz war ja noch nicht. dass es ganz unterschiedliche Zugänge und ganz unterschiedliche Wege zu Gott gibt. Es gibt nur einige Dinge, glaube ich, die uns immer wieder begegnen. Und wenn wir die in unserem Leben wiederentdecken können, dann können wir uns dazu verhalten. Das heißt, seid entspannt mit den Dingen. Das ist keine Anleitung, die ich euch jetzt geben möchte, wie das funktioniert, sondern eher ein, vielleicht erkennst du etwas davon wieder in deinem Leben. So, das Erste, was Maria passiert, ist Ungläubigkeit. Große Ungläubigkeit über das, was hier gerade geschieht. Wie soll das zugehen? Fragt Maria den Engel, als er aufschlägt. Der erzählt ihr, krass, du wirst schwanger werden, und sie sagt, wie soll das zugehen? So, das finde ich jetzt auch nicht unglaublich erstaunlich, weil stell dir vor, dein Kumpel hat 2 Millionen Dollar gewonnen und du gehst hin und darfst es ihm erzählen. Du bist derjenige, der geschickt wird. So, der Gute weiß aber gar nichts davon, der hat nicht Lotto gespielt. So, und du gehst hin und sagst ihm, du übrigens, ich habe dir eine gute Botschaft zu bringen, du hast 2 Millionen Dollar gewonnen. Der wird wahrscheinlich reagieren, also wird er vermuten, dass du irgendeine komische Mail in deinem Spamfilter hattest und dass das von einem Prinz aus irgendwo kommt. Und wenn du dann sagst, nee, das ist wirklich so und das ist der große irgendwas Europafonds, der da Geld ausschütten möchte, dann wird er nochmal nachfragen, wo die Mail herkam. Und wenn er anders reagiert, wenn er in diesem Punkt dann sagt, ja, das überrascht mich nicht. Ich wusste ja, dass mir großartige Dinge passieren werden. Das war abzusehen. Dann wirst du ihn wahrscheinlich einweisen lassen. Also, dann müsstest du ja davon ausgehen, dass er offensichtlich die Bodenhaftung verloren hat. Und dieselbe Reaktion sehen wir hier bei Maria. Nämlich unmöglich, unglaublich. Wenn du dieselbe Reaktion noch nie verspürt hast im Hinblick auf das, was es bedeutet, dass Gott kommt und sich deiner annimmt, ich glaube, dann darfst du noch etwas entdecken, was die Tiefe des Evangeliums angeht. Wenn dieses unglaublich, unmöglich, wie soll das zugehen? Wie soll dieser Gott zu mir kommen? Zu mir? Dann darfst du da noch etwas entdecken. Weil es ist unglaublich. Und diese Geschichte ist unglaublich. Und dass Gott zu mir und zu dir kommt, ist mindestens genauso unglaublich. So, und dann folgt die nächste Stufe hier bei Maria. Das ist nämlich verwirrte Unterordnung. Also die Gute kommt dann nicht. Und nachdem sie gesagt hat, wie soll denn das zugehen, kommt sie nicht als Nächstes um die Ecke und sagt, also Gott, jetzt wo du es mir persönlich gesagt hast, jetzt habe ich alles gerafft. So machen wir es. Sondern sie sagt dann, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ich glaube, das dürfen wir auf unserem Weg teilweise genau so erleben. Also so, dass wir feststellen, wir verstehen Gott an dieser Stelle noch nicht ganz. Das könnten wir jetzt aufs Extrem treiben und können sagen, wir werden Gott nie ganz verstehen. Und dennoch glaube ich, dass alle Schritte, die wir in den Glauben, ins Vertrauen reinmachen, immer etwas mit dieser verwirrten Unterordnung zu tun haben. Dass wir sagen, Gott, ich weiß noch nicht ganz, was das gibt. Gott, ich weiß noch nicht ganz, wo du da mit mir hin möchtest. Du, ich verstehe es noch nicht ganz. Und ich habe es auf jeden Fall nicht bis hinten hin durchdacht und durchdrungen. Aber ich spüre tief in mir, da ist was Richtiges dran. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt, aber ich möchte es. Und ich mache jetzt mal mutig den ersten Schritt da rein und sage, ich bin dein Knecht, ich bin deine Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott, wenn es dich wirklich gibt, Gott, wenn das wirklich dein Plan ist, Gott, wenn du wirklich was mit mir vorhast, dann mache ich jetzt den ersten Schritt und dann sag mir, wo es hingeht. Ich habe keine Ahnung. Aber tu es. Und ich glaube, an diesem Punkt ist es ganz oft so, dass Menschen noch nicht von sich aus sagen, ich hab's jetzt gerafft und jetzt bin ich Feuer und Flamme. Jetzt bin ich total dabei. Und dann sind wir ein Stückchen verwirrt, weil wir denken, es müsste doch eigentlich so sein. Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, dann müsste doch alles stehen. Ich glaube, es ist bei Maria noch nicht so. Und es ist vielleicht bei uns manchmal auch noch nicht so. Viele gute Dinge fangen damit an, dass wir einen mutigen Schritt machen. Und nicht damit, dass wir schon ganz am Ende sind, vollkommen erfüllt sind und sagen, wir haben alles gerafft. Und ich glaube, bei Maria ist es so, dass im Prinzip das, was sie tut und verstanden hat, mehr Sinn ergibt als die Alternativen. Also stell dir ihre Situation vor, da kommt ein Engel und er sagt ihr das. So, in diesem Moment, so unwahrscheinlich die Botschaft gerade eben noch war, wie soll denn das gehen? Da ist ein Engel und er sagt ihr das. Und dieser Weg ergibt mehr Sinn als die Alternativen. Nämlich zu sagen, ich weiß nicht, ich habe es mir nur eingebildet. Sie kann ja noch mal rüberschauen, der Engel ist immer noch da. Und weil dieser Weg mehr Sinn ergibt als die Alternativen, deshalb folgt sie. Und ich glaube, das ist bei dem, wie ich Bekehrung, wie ich meinen Weg mit Gott erlebe, ganz oft auch so. Also nicht, dass ich schon, dass Gott mir einen Weg bahnt und sagt, und da hinten geht's mal hin. Sondern, dass ich einen Schritt mache, weil er mehr Sinn ergibt als die Alternativen. Wohl wissend, dass ich noch nicht weiß, wo Gott mal mit mir hin möchte. Wohl wissend, dass so mancher Weg nicht der einfache Weg ist. Bei Maria ganz sicher nicht. Aber dass Gott sie anspricht und sie sagt, und jetzt mache ich diesen ersten Schritt. So, und dann passiert etwas ganz Spannendes. Nachdem Maria diesen ersten Schritt gemacht hat, darf sie dann nämlich auch gleich das nächste Puzzleteil erleben, wo die Dinge tatsächlich in der Tiefe ihres Wesens zusammenkommen. Da offenbart sich ihr Elisabeth. Da offenbart sich ihr Elisabeth und sagt, wow, das, was hier gerade bei dir passiert, das ergibt Sinn, das ist wirklich Gottes Weg. Das ist wirklich Gottes Weg. Und in diesem Moment scheint es bei Maria dann in ihrem Herzen anzukommen. Weil da bricht es dann plötzlich aus Maria heraus. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. So, und wisst ihr, was das Verrückte an diesem Punkt ist? Den können wir nicht beeinflussen. Dieser Moment, in dem uns klar wird, dass das, was hier geschieht, tatsächlich etwas mit Gott zu tun hat und dem Gott, der bei uns Wohnung genommen hat. Dass er wirklich gekommen ist und dass die Dinge, wie sie jetzt gerade laufen, dass sie wirklich etwas mit ihm zu tun haben. Dass es wirklich in der Tiefe unseres Herzens ankommt und nicht nur in unserem Kopf. Das können wir nicht machen. Und ich wünsche mir und euch einfach nur, dass wir diese Momente immer wieder erleben dürfen. So einmal initial, wie das hier Maria erlebt, ein erstes Mal. Und dann aber auch immer wieder, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir feststellen, ja, Gott leitet hier gerade. Ja, er ist es, der mir hier gerade begegnet. Ja, es ist Gottes Macht, die von außen in mich einbricht. Und das ist das, was Maria erlebt. Also nicht, dass sie zu Gott kommt, sondern dass Gott zu ihr kommt. Dass er in sie einbricht. Und dass er etwas tut mit ihr und dass er sie nicht einfach sein lässt. So ist es ganz einfach, an dem Beispiel von Maria festzumachen, ne, die ist schwanger. Und es ist dennoch das Gleiche, was passiert, wenn Gott zu uns kommt und anfängt, in uns Wohnung zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir das einmal erleben dürfen, dann vergessen wir das nicht. Also man kann immer alles beiseite schieben. Aber es ist unmöglich, diesen Moment ganz zu ignorieren. Wenn Gott da ist, dann ist es unmöglich, diesen Moment ganz zu ignorieren. Und es ist ein Moment, der eine Entscheidung von uns fordert, der irgendwie verlangt, dass wir uns dazu verhalten. Wenn Gott da ist, müssen wir uns dazu verhalten. Und wir sehen an verschiedenen Personen in der Bibel, dass es immer zwei Möglichkeiten gibt, sich zu verhalten. Da gibt es diesen Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich noch alles machen? Und dann steht er vor Jesus. Und das heißt, Jesus gewann ihn lieb. Und dann stellt ihm Jesus diese Herausforderung. Dein Reichtum oder ich. Und er muss sich dazu verhalten. Diese Momente, in denen ich Gott begegnet bin, die haben eine Entscheidung von mir gefordert. Und ich muss ehrlich sagen, nicht immer die Entscheidung, von der ich davor der Meinung war, dass ich die gleich treffen würde. Sondern es sind diese Momente, wo du dich fragen musst, will ich das oder will ich das nicht? Als ich Gott erlebt habe und er mir sehr deutlich gesagt hat, du sollst Theologie studieren, da hat dieser Moment eine Entscheidung für mich gefordert, die ich eigentlich gar nicht treffen wollte. Ich wollte Medizin studieren. Und dieser Moment fordert dann trotzdem eine Entscheidung von uns. Und es muss, glaube ich, nicht immer so sein, dass wir in diesem Moment super happy sind mit der Entscheidung, die er von uns fordert. Aber dieses Angesprochensein, dieses zu wissen, da ist Gott. Und ich verhalte mich jetzt dazu. Ich kann mich dafür entscheiden, ich kann mich dagegen entscheiden, aber ich kann mich nicht entscheiden. Das ist der Moment, in dem Neuschöpfung beginnt, indem Gott anfängt, etwas Neues in uns zu machen. Und das ist der Moment, an dem wir auch immer wieder zurückkommen. Immer da, wo wir ihm wieder begegnen. Da, wo wir ihm wieder begegnen und dieser Moment, weil wir ihm wieder begegnen, wieder eine Entscheidung von uns fordert. Und wir wieder irgendwo in unserem Leben neu abbiegen. Da beginnt der, der dich am Anfang gemacht hat, dich neu zu machen. Und dann fällt etwas auf, was Maria hier immer wieder durchträgt. Und ich glaube, das ist das, was uns auch durch diese Momente immer wieder durchtragen darf. Das ist die Verwunderung. Es ist immer wieder die Verwunderung. Bei Maria, da blitzt die immer wieder auf. Ganz am Anfang, ich? Wie soll denn das gehen? Und dann auch hier wieder, er hat die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Mich? Er hat mich gesehen. Und sie sieht diese ganze Geschichte an und sie ist erstaunt. Oh, das kann man auch sein, ne? Also wenn man sich diese Geschichte anschaut, da kann man erstaunt sein. Und wenn du dir deine Geschichte anschaust und du stellst fest, dass Gott darin Spuren hinterlässt und dass er dir begegnet, dann darf uns das, glaube ich, immer wieder erstaunen. Wir können eigentlich nicht freigekauft sein, wir können nicht erlöst sein, wir können nicht erwählt sein und nicht staunen über das, was Gott an uns getan hat. Und wisst ihr was? In seinem Kern ist Glaube nicht in die Kirche gehen und glauben. In seinem Kern ist Glaube auch noch nicht mal bewusst etwas leben. Also nach Gottes Vorstellungen mein Leben zu gestalten. In seinem Kern ist Glaube das, was Gott an uns tut. In seinem Kern ist Glaube von Gott angesprochen werden. Und wir reagieren darauf. Und das, was dann geschieht, wenn uns das klar wird, dass wir gar nicht aus uns raus glauben können, sondern dass all das etwas ist, was Gott tut. Und dass es an uns passiert. Und dass er derjenige ist, der uns begegnet. Dann löst es, glaube ich, ganz oft genau dieses Erstaunen von Maria aus. Dass wir merken, Mann, das ist Wahnsinn, wenn ich mir das einfach mal vor Augen führe. Den Weg, den er mit mir geht, dann löst das Staunen in mir aus. Christus Christentum. Erzählen wir uns dazu, oder? Christentum ist in seinem Kern eine Religion der Offenbarung der Gnade Gottes. Da werden noch ein paar andere Dinge offenbart. Das ist bei allen Religionen so. Aber eine Sache macht unser Gott ganz anders als alle anderen, wie sage ich es nicht despektierlich, meiner Meinung nach Falschgottesvorstellungen da draußen. Dass es keine Offenbarung der Dinge ist, die man irgendwie richtig machen muss. Sondern dass es eine Offenbarung der Gnade Gottes ist. Wenn Gott mich nicht gefunden hätte, dann hätte ich ihn in 100 kalten Wintern nicht gefunden. Das kann ich sagen als jemand, der in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. Weil ich genau weiß, wenn er mich nicht gefunden hätte, ich hätte nicht zu ihm gefunden. Das geht nicht. Wie viel mehr kann das natürlich noch jemand sagen, der vielleicht weit außerhalb von christlichen Kreisen aufgewachsen ist und den Gott irgendwo aufgesammelt hat. Und dann haben wir immer diese Rankings, wer das krassere Bekehrungserlebnis hatte. Aber geht es darum überhaupt nicht. Die Gnade ist immer gleich groß. Und es braucht immer gleich viel Gnade, dass Gott uns findet. Johann Gerhard, also der lutherische Theologe, nicht Johann Gerhard Onken, ja, da gibt es zwei von, die Lutheraner sind ja manchmal ein bisschen trocken, ne? Aber über die Sache mit der Gnade, da schreibt er, darum preist Gott seine Liebe gegen uns und beweist sie durch das Zeugnis, welches weit über den Verstand aller Menschen, ja selbst der Engel geht, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder und Feinde Gottes waren. Da bezieht er sich auf Römer 5,8, die Sache mit den Feinden. Ja, wer sollte sich nicht wundern? Ja, wer sollte nicht staunen? Also wenn das ein kekstrockener Lutheraner so schreiben kann, wie viel Grund haben wir dann zu staunen über das, was Gott an uns tut? Und wenn wir nie an diesem Punkt waren, einmal staunen zu dürfen, dass Glauben so einfach ist, dass Gott derjenige ist, der kommt. Und dass Glaube in seinem Kern Gnade ist und nicht ein Gerüst von Gesetzen. Ich glaube, dann ist Gott noch auf dem Weg zu dir. Dann darfst du da noch etwas entdecken. So, und dann gipfelt das Ganze bei Maria in einer richtig schönen Form von Ehrfurcht. Sagt sie nämlich in Vers 50, seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Ist doch wirr, oder? Jetzt waren wir gerade beim Thema Gnade. Jetzt waren wir gerade beim Thema Vergebung. Und jetzt geht es um das Thema Furcht. Und wir finden eine Parallele dazu, zum Beispiel in Psalm 130. Da heißt es, denn bei dir ist Vergebung. Also bei dir ist bei Gott, ne? Da spricht der Psalmist Gott direkt an. Das ist ein Gebet. Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Vergebung und Furcht, also so eng in einem Satz zusammengebracht, dass wir es gar nicht auseinanderkriegen. Und wisst ihr was? Genau so funktioniert Ehrfurcht. Genau so funktioniert Ehrfurcht. Der größte Unterschied zwischen Erlösung und Selbsterlösung liegt in der Gottesfurcht. Da gibt es zwei Arten von Furcht, die unglaublich ähnlich aussehen und die blöderweise manchmal auch noch irgendwie beide in Gemeinden vorkommen. Also nicht bei uns, nur in anderen Gemeinden. Das ist logisch. weil wir machen alles richtig. Aber jetzt nehmen wir mal an, vielleicht ist, wir wären auch nicht alle perfekt. Dann könnte es passieren, dass vielleicht sogar manchmal bei uns eine Mischmotivation vorliegt. Und dass beide Formen der Furcht ihren Raum bei uns haben. So, die erste Form der Furcht ist die Form vor dem, eigentlich die Furcht vor dem Gesetz, so. Und die ist daraus motiviert, dass wir Angst haben, verletzt zu werden. Also wenn ich hier etwas Falsches mache, dann bekomme ich eine Strafe. Und wenn ich nicht alles richtig mache, dann könnte ich immer noch verletzt werden. Und wenn ich zumindest nicht nach außen so aussehe, dass ich alles richtig mache, dann mache ich mich angreifbar. Ist bei Pastoren übrigens auch so. Und auch vielleicht, wenn ich Gott nicht alles recht mache. Also gehe ich in den Gottesdienst und ich halte die Gebote. Also es ist gut, wie ich das irgendwie hinkriege. Und ich stelle fest, ich kriege es nicht hin. Ah, kommt Jesus auch noch daher mit der Bergpredigt. Und schraubt die Ansprüche so hoch. Und dann muss ich irgendwie daran ein bisschen Abstriche machen, dass ich es noch hinkriege. Das ist Furcht. Furcht vor Gott. Und dann gibt es eine Ehrfurcht, eine Furcht aus Liebe. Und die klingt anders. Die klingt ungefähr so. Wenn ich jemand liebe und er liebt mich, dann habe ich keine Furcht vor Strafe. Wenn ich jemand liebe und er liebt mich, dann habe ich keine Furcht, dass mich diese Person strafen würde, sondern ich habe Furcht davor, diese Person zu verletzen. Ich habe Furcht davor, diese Person zu verwunden. Ich habe Furcht davor, diese Person zu enttäuschen. Wenn du Angst hast, verletzt zu werden, dann bist du fokussiert, dann hast du ein Ziel, dann weißt du, was du nicht möchtest und du hast eine Motivation. Wenn du liebst und nicht verletzen möchtest, dann bist du fokussiert, dann hast du eine Richtung, dann hast du ein Ziel. Beides sieht so ähnlich aus, aber die Motivation ist so anders. Und es besteht immer eine Gefahr darin, dass wir uns vor Gott fürchten, statt dass wir ihn fürchten. Das kann ganz schnell passieren. Und ich fürchte, dass Pastoren nicht frei davon sind. So, da könnten jetzt noch Mischmotivationen dazukommen. Wir könnten uns auch noch vor anderen fürchten, nicht nur vor Gott. Wir könnten uns auch noch vor unseren Gemeindemitgliedern fürchten. Oder vor unseren Freunden, wie wir vor denen dastehen, vor unseren Kindern, am Ende sogar noch vor uns selber. Jetzt muss ich mir das eingestehen. Sondern könnten wir uns darin einrichten und in dem Versuch, alles richtig zu machen, anstatt in echter Ehrfurcht vor dem stehen zu dürfen, der alles schon getan hat. Schau, wie er dich liebt. Schau, wie er mich liebt. Wie sollte ich genug sein? Wie sollte ich es wert sein? Wie könnte er all das für mich getan haben? Und doch werde ich nicht mehr verurteilt werden. Doch werde ich nicht mehr verurteilt werden, weil er mich freigesprochen hat. Wie sollte er in mir Wohnung nehmen? Und doch tut er es. Warum? Weil ich es verdient habe? Nein, aber er ist gekommen. Und die Wahrheit ist, dass der große und gerechte Gott aus Liebe gekommen ist, um für unsere Schuld zu bezahlen. So. Maria, die hat da einen kleinen Vorteil. Die spürt es nämlich. Ziemlich deutlich und ziemlich schmerzhaft dann irgendwann auch. Und dann wird ihr nach und nach, glaube ich, klar, was das wirklich bedeutet. Was das wirklich bedeutet, dass Gott in ihr wohnt. Und ich glaube, das ist dann auch der Weg, den wir gehen dürfen, dass das dann nach und nach klar wird. Und ihr Weg, der führt von einer verwirrten Hingabe, ich gehe noch mal ganz kurz, von einer verwirrten Hingabe, keine Ahnung, wie das gehen soll, aber mach mal. Ich habe keine Alternativen, ich weiß zwar noch nicht, wo mich das hinführen wird, aber ich gehe jetzt mal mutig diesen Schritt. Über Erstaunen. Was? Wirklich? Hin zu Lobpreis. Du hast Großes an mir getan. Und zu echter Ehrfurcht. Ja? Ja, ich möchte mit dir weitergehen. Nein, ja, ich möchte lernen. Ja, ich möchte einen Weg gehen. Nicht, weil ich Angst vor dir habe, sondern weil ich dich liebe. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit du diesen Weg kennst und welche von diesen Stationen dir bekannt vorkommen. Welche Kapitel Gott mit dir gegangen ist und was dein Weg ist. Und nochmal, ich möchte hier auch nicht pauschalisieren, also im Sinne von, du musst genau diese Schritte so gegangen sein. Nein, ich glaube, dass wir immer wieder an diesen Stationen vorbeikommen. Aber dass es gut sein kann, wenn wir von Weihnachten reden, diese Dinge mit Gott nochmal anzuschauen. Und vielleicht führt er dich ja exakt an diesen Punkt, der diese Entscheidung fordert. Diese Entscheidung von dir. Und die Entscheidung kann ganz unterschiedlich aussehen. So unterschiedlich, wie es ausfällt, wenn uns Gott begegnet. An mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich würde gerne für dich und für mich und für uns beten, dass Gott uns in diesem Advent und an diesem Weihnachten ein persönliches Weihnachten draus macht, dass er dir und mir begegnet. Und vielleicht darfst du dem dann staunend nachfüllen und dich neu füllen lassen von dem, der dich erlöst hat. Was wirklich? Ich? Ja, wirklich du. Und dann dürfen die Dinge zusammenkommen.